Unterheiden. Der Podcast über den christlichen Glauben in einer atheistischen Welt. Mit Nina Heeremann und Justus Geilhufe. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unterheiden. Nina Heeremann ist wie immer an dem anderen Ende der Strippe. Mein Name ist Justus Geilhufe und heute geht es endlich, ich verspreche es, wir achten auch ganz doll drauf, um die Taufe. Wir haben uns angefangen mit den Sakramenten zu beschäftigen und jetzt ist es soweit, wir nähern uns dem an, was der Beginn jedes Christenseins ist. Oder vielleicht ist es das auch gar nicht, vielleicht ist das schon die erste Frage, die wir behandeln müssen. Heute geht es um die Taufe und in einem kurzen Blick auf die Seite wollen wir eine Standortbestimmung machen, wo wir gerade sind, was die letzten Tage los war und dann geht es rein ins Thema. Frau Heeremann, der Muezzin ruft noch nicht, aber Sie sind immer noch in Jerusalem.
Ich bin noch in Jerusalem und wenn das Mikrofon gut ist, hören wir ihn bald. Und Sie sind
Wann zu Hause? Ruft der Muezzin? Ist das eine Uhrzeit oder ist das irgendwie, wenn die Sonne untergeht? Gibt es da irgendwie, was ist die Regel?
Ich muss gestehen, nach all den Jahren weiß ich es nicht, aber ich glaube, es ist, wenn die Sonne untergeht.
Ja.
Morgens auf jeden Fall ist es immer, wenn die Sonne aufgeht. Gott sei Dank, auf die Dauer hört man es nicht mehr, aber also in meinen ersten Jahren hat es mich echt immer aufgeweckt, morgens um 4:30 oder so.
Ja gut, klar, ja. Und es ist auch, also wer das kennt, dem muss ich es nicht sagen, aber das, als ich zum Beispiel in Jerusalem war oder in Nazareth, war das auch, glaube ich, in jedem Fall. Es ist wirklich, ich glaube, das ist tatsächlich auch der Sinn dahinter, es ist wirklich richtig laut. Also das scheppert richtig, so ein Muezzin-Ruf. Genau, und wenn dann eben in so einer Stadt wie Jerusalem oder in ganz muslimisch geprägten Städten, da ist das ja nicht einer, sondern das ist ja
ganz viele.
Das ist ja letzten Endes wie als würde jeder Pfarrer auf den Kirchturm rauflaufen und über einen riesengroßen Lautsprecher zum Gebet rufen. So ist das ja auch, dass im Grunde von jedem Minarett runtergerufen wird, richtig? Ja, ne?
Ja, genau. Und heutzutage eben mit unglaublichen Lautsprechern und die klingen dann auch meistens sehr schief. Also es ist wirklich sehr, sehr laut.
Ja.
Aber Sie wissen, dass die katholische Angewohnheit, den Angelus zu beten, angeblich eine Antwort auf den Muezzin ist?
Nein, wirklich?
Ja, also zumindest die Legende, die ich gelernt habe.
Aber das muss ja aus einer Zeit stammen, also ist das aus der Zeit der Reconquista? Oder, also da muss es ja sozusagen eine Berührung von Islam und Katholizismus gegeben haben, eine räumliche.
Ja, stimmt, das könnte dann nur aus Spanien kommen, gell? Also vielleicht ist das Ganze auch ein Ammenmärchen, aber das wird immer behauptet. Die traditionelle katholische Sitte ist, dass man morgens um 6 um Mittag und abends um 6 den Angelus betet.
Für alle, die es nicht kennen, der Angelus in zwei Sätzen?
Also der Angelus ist eigentlich eine dreimalige Erinnerung am Tag, Verzeihung für meine Stimme, an den Augenblick der Menschwerdung Gottes. Also man zitiert das Lukas-Evangelium, der Engel, jetzt stehe ich auf dem Schlauch, der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft.
Genau.
Genau, und sie empfing vom Heiligen Geist. Dann betet man ein Ave Maria, dann sagt man, Maria sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Dann betet man wieder ein Ave Maria und dann zitiert man das Johannesevangelium und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Dann betet man wieder ein Ave Maria und dann sagt man zum Abschluss, Gott, wir bitten, durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Lass uns durch sein Leiden und Tod zur Herrlichkeit der Auferstehung gelangen. Amen. Und dann betet man noch in Ehre sei dem Vater und wünscht den armen Seelen im Fegefeuer die ewige Ruhe. Und das ist eben eigentlich eine wunderschöne Sache, sich dreimal am Tag daran zu erinnern, dass Gott Mensch geworden ist und uns deshalb das Tor zum ewigen Leben geöffnet ist. Und damit sind wir schon wieder bei der Taufe.
Und damit sind wir bei der Taufe, richtig.
Aber vorher noch was zu Ihnen.
Ja, ich hab heute wirklich ein fantastisches, ich war heute Morgen ein bisschen müde, weil wir sind, glaube ich, nach Mitternacht erst vom Geburtstag meines Vaters zurückgekommen. Und das ändert ja trotzdem nichts, dass der Wecker von Johann früh um 6 klingelt. Und dann war ich echt müde und hatte aber das Riesenglück, dass heute die letzte Schulwoche ist. Und in der Schule, in der ich unterrichte, glaube ich, das sind dann so Projekttage. Jedenfalls ist dann kein Rallye-Unterricht mehr in der letzten Schulwoche. Das heißt, ich hatte heute Vormittag frei, habe heute Vormittag so ganz viel wegarbeiten können und habe heute Nachmittag, das war so richtig so in Richtung Ferien, mit meinen zwei Jungs einfach eine Fahrradtour gemacht. Und die waren so glücklich, einfach mal so an so einem Dienstag mit Papa was machen zu können. Also was jetzt nicht irgendwie kurz durch den Garten wuseln ist. Das war total nett. Und jetzt haben wir Abendbrot gegessen und jetzt dürfen sie einen Film schauen. Genau. Und das war irgendwie, jetzt geht's langsam. Irgendwie jetzt ist so, vor 2 Tagen waren diese 42 Grad in Sachsen. Aber jetzt, also davon abgesehen, merkt man richtig, jetzt geht irgendwie so Sommerferienzeit los. Für uns Pfarrer und die Gemeindepädagoginnen und so weiter natürlich erstmal eine stressige Zeit, weil die ganzen Sommerlager jetzt sind und die ganzen Freizeiten und Reisen und so mit den Jugendlichen. Die legen wir uns aber meistens so, dass wir danach Urlaub machen. Und es ist natürlich irgendwie was anderes, irgendwie Bibelarbeiten und Feuer und Wandern. Also klar ist das irgendwie schon mehr irgendwie, also auf jeden Fall eine anders stressige Art zu arbeiten als irgendwie der ganz normale Alltag. Insofern ist das irgendwie, man merkt irgendwie, dass jetzt der Sommer kommt. Und das war heute so mein Tag. Und jetzt starten wir. Jetzt müssen wir, wir sind es richtig schuldig, habe ich das Gefühl, mit der Taufe. Jetzt überlege ich gerade, Ihre Brücke war der Beginn, Menschwerdung Christi.
Also und unser das Geschenk am Ende des Angelus, genau.
Und das Geschenk sozusagen, an dieser Gnade teilhaben zu können.
Genau, also dass uns durch sein Leiden und Sterben das Tor zum ewigen Leben eröffnet ist. So, jetzt ist ja so die Frage, wie wir da hineinkommen in dieses ewige Leben.
Das ist die Grundfrage und das ist der, und die Antwort gibt die Taufe. Und das müssen wir jetzt, ausklamüsern. Wir fangen im besten Fall, denke ich, natürlich mit der Heiligen Schrift an und natürlich da auch im Prinzip sozusagen in der historischen Reihenfolge. Jesus selber wird getauft und zwar von einem, der sozusagen von seiner Rolle her eine so zentrale Figur ist, dass sein Name so beliebt ist, also dass Johann Sebastian Bach so heißt oder mein Sohn etc., die vielen Johanns auf dieser Welt und Johannisse und Hans und so weiter, die heißen deshalb so, weil Johannes der Täufer im Prinzip verdeutlicht hat, worum es im Leben geht, nämlich dass man selber sich mit seinen, mit dem, was das Menschsein ausmacht, auch zurücknimmt, damit das, was in Jesus auf diese Welt gekommen ist, wachsen kann und sich breit machen kann. Das ist etwas, was Johannes selber gesagt und von sich und von anderen gefordert hat. Und deswegen, oder in diesem Moment war es für ihn dann so etwas Unglaubliches, dass er, der tauft, auf einmal den Heiland vor sich hat, der selber getauft werden will. Also Johannes der Täufer will am Anfang Jesus gar nicht taufen. Wie kommt das?
Ja, damit hat Johannes der Täufer ja eigentlich vollkommen recht. Denn, das heißt es so schön in der Apostelgeschichte, Kapitel 19, Vers 4, Johannes hat mit der Taufe der Umkehr getauft und das Volk gelehrt, sie sollten an den glauben, der nach ihm komme, an Jesus. Also Jesus muss weder an sich selbst glauben, noch muss er in irgendeiner Weise umkehren, weil er der vollkommen heilige, sündenlose, allmächtige Gott ist.
Was und Johannes weiß.
Genau, also das ist ja schon mal das Geheimnisvolle, dass Johannes das weiß.
Ja.
Woher weiß er das? Wir haben hier im Heiligen Land letzte Woche, also auf der ganzen Welt, aber ich war letzte Woche in Ein Karim, wo er geboren wurde. Und da haben wir das Fest seiner Geburt gefeiert und es steht ja so interessant im Lukas-Evangelium, dass in dem Augenblick, wo Elisabeth den Gruß Mariens hört, das Kind in ihrem Leibe hüpfte.
Hüpft. Ja. Das ist so süß.
Ja, genau. Und die Tradition, also vor allen Dingen, glaube ich, die orthodoxe Theologie, bei denen hat ja der heilige Johannes der Täufer einen so großen Stellenwert, dass er in jeder Kirche, in jeder Ikonostase dargestellt wird. Also er und Maria sind die größten Heiligen nach Jesus. Also Jesus ist ja Gott. Und die sagen, und ich glaube, dass die katholische Tradition das zu einem gewissen Grad übernommen hat, ich bin gespannt, was Sie dazu sagen, dass Johannes der Täufer in dem Augenblick, wo eben genau das geschieht, Mariens Gruß kommt an den Ohr der heiligen Elisabeth. Die Elisabeth wird mit dem Heiligen Geist erfüllt und der heilige Johannes der Täufer kriegt das einmalige Privileg, dass er schon im Mutterleib von der Erbsünde gereinigt wird. Und das macht ihn dann so, so heiligmäßig eben und so empfänglich für den Heiligen Geist und die Offenbarungen Gottes, dass er, dass der Vater oder der Heilige Geist ihm offenbart, wer Jesus ist. Also dass es, dass der Grund ist, warum er schon weiß, dass Jesus der ganz Heilige ist und keine Umkehr braucht.
Ja. Johannes hat die Taufe erfunden. Oder ist die Taufe etwas, was damals so, vieles von unserem Glauben scheint uns ja so einmalig zu sein und ganz oft merken wir dann, dass gar nicht so wenige Dinge so einfach verbreitet waren. Also zum Beispiel, Jesus war ja nicht der Einzige, der gekreuzigt wurde und Jesus war ja auch nicht der Einzige, der mit einer Jüngerschaft durch das Heilige Land gelaufen ist. Und jetzt ist die Frage, Johannes, der tauft, hat Johannes die Idee gehabt oder ist belegt, dass solche Wanderprediger auch getauft haben, auch andere als Johannes? Weiß man das?
Also das ist sehr umstritten. So viel ich weiß, weiß man nicht von anderen Wanderpredigern, die getauft haben. Aber man weiß, dass es in Qumran verschiedene, also erstens mal gibt es, das gehört tatsächlich schon zum traditionellen Judentum, Entschuldigung. Und das sieht man auch überall in Jerusalem, dass es sogenannte Mikvaot gibt, also Wasserbäder. Also das hat das Judentum schon und das haben auch andere Religionen. Dieses Bewusstsein, wenn ich in die Gegenwart Gottes trete, muss ich erst von meinen Sünden gereinigt werden.
Ja.
Oder von Dingen gereinigt werden, die mich von Gott trennen, also typischerweise im Alten Testament. Gibt es Dinge, die verunreinigen einen, die haben nichts mit Sünde zu tun, aber die symbolisieren den Tod und Gott ist ja das komplette Leben. Also zum Beispiel, wenn ich Blut berühre, kann ich nicht einfach in den Tempel gehen, in die Gegenwart Gottes. Das ist nicht, weil Blut schlecht ist oder irgendwie jede Form von Körperausfluss verunreinigt. Nicht, weil es in sich schlecht ist, aber die Symbolik ist, da, wo Blut fließt, wo Körperflüssigkeiten verloren gehen, das ist ja eigentlich ein Symbol von Tod, gell? Weil es zeigt unsere Vergänglichkeit. Und die Heilige Schrift hat ein ganz tiefes Bewusstsein dafür, dass der Tod nichts mit dem Gott des Lebens zu tun haben kann. Und daher gibt es diese Reinigungsriten, die im Buch Levitikus genau vorgeschrieben sind und dazu gehören immer Waschungen, dass man, bevor man wieder in die Gegenwart Gottes geht, also in den Tempel, man sich waschen muss. Und
das heißt, das in diesem Zusammenhang steht die Taufe des Johannes?
Nein, aber also ich wollte damit sagen, Waschungen sind schon mal irgendwie vom Bewusstsein her da. Mhm. Bevor ich in die Gegenwart Gottes gehe, muss ich gewaschen werden.
Ja.
Und jetzt dann ist diskutiert, ich erinnere mich jetzt nicht genau an die Diskussion, aber es gibt Leute, die behaupten, dass der Johannes der Täufer wahrscheinlich ein Essener war. Also die Leute, die da am Toten Meer gelebt haben, das war eine Gruppe, eine jüdische Sekte, die den Tempel in Jerusalem für nicht mehr
rechtmäßig gehalten haben.
Rechtmäßig, genau. Und die gesagt haben, es ist alles korrupt, der hohe Priester ist kein Sohn Aarons mehr und so. Und wir ziehen uns jetzt an das Tote Meer zurück und leben ganz, ganz heiligmäßig, bis der wahre Tempel wiedergebaut wird. Und die hatten so Reinigungsriten, wenn man ein Mitglied ihrer Gemeinschaft werden wollte, dann musste man vorher getauft werden. Mhm. Und Und dann gibt es noch etwas, aber das ist, glaube ich, ein bisschen später entstanden und da weiß man nicht, ist das vom Christentum beeinflusst oder nicht. Es gibt so sogenannte, wenn jemand diese Gemeinschaft verlassen hat und dann später umkehrt und wieder zurückkommt, dann muss er wieder getauft werden.
Ja.
Und es gibt viele, die versuchen, so einen historischen Bezug zwischen Johannes und den Essenern herzustellen. Aber hier an der École Biblique gibt es den berühmten Émile Puech, der hat, der ist mittlerweile Ende 80, aber der hat eine ganze große Anzahl der berühmten Rollen vom Toten Meer, also der Schriften, die man in Qumran gefunden hat und die Zeugnis geben von dem Leben dieser Essener, entziffert. Und der ist ganz fest davon überzeugt, dass Johannes der Täufer gar nichts mit den Essenern zu tun hat. Wäre ja auch irgendwie komisch, wenn der große Vorläufer so einer Sekte entstammt. Weil letztlich ist die Taufe des Johannes, sticht eben dadurch heraus, dass sie nicht einfach eine rituelle Reinigung ist, sondern wirklich eine Taufe der Umkehr. Aber sie kann noch keine Sünden vergeben. Und das ist der große Unterschied. Also es ist eigentlich eine symbolische Taufe.
Ja,
ich empfange sie zum Zeichen dafür, dass ich umkehren will. Aber die Taufe des Johannes bewirkt keine Vergebung der Sünden und sie bewirkt schon gar nicht die Neugeburt des Menschen als Kind Gottes. Trotzdem, war er gesandt und damit ist er, also er gilt als der letzte große Prophet des Alten Testaments und zugleich als der erste des Neuen Testaments. Also er ist wirklich die Brücke. Und es ist bezeichnend, dass alle großen Propheten im Alten Testament immer eine Aufgabe hatten, das Volk zum Bund mit Gott zurückzuführen.
Mhm.
Und das ist genau das, was Johannes tut. Wenn es heißt, er wird das Herz der Väter wieder den Kindern zuwenden, dann ist es genau das, dass die und das Herz der Söhne wieder den Vätern, dass die Menschen wieder in der Tradition des Glaubens ihrer Väter stehen, ihre Götzen zurücklassen, die Sünden zurücklassen, zu Gott zurückkehren. Und durch diesen Aufruf zur Umkehr, den sie dann in diesem Zeichen der Taufe empfangen haben, werden sie bereitet, den Messias zu empfangen.
Ja.
Und als dann Jesus da erscheint, sagt eben Johannes, wie, also du willst von mir getauft werden, ich müsste doch von dir getauft werden, was vollkommen richtig ist. Dann sagt Jesus, lass es nur zu, damit wir die Gerechtigkeit des Vaters ganz erfüllen. Und das ist die große spannende Frage, wie kann es sein, dass Jesus die Gerechtigkeit des Vaters erfüllen möchte, indem er sich taufen lässt.
Ja.
Und da sagen die Theologen seit Anfang der Kirche, dass Jesus in seiner eigenen Taufe vorweg symbolisiert, was in seinem Kreuz und seinem Auferstehen geschehen wird. Also das Hinabtauchen in das Wasser bezeichnet das Sterben Jesu. Aber wie?
Ja.
Er geht in diese Taufe stellvertretend für uns alles. Also das die Tatsache, dass er sich da unter die Sünde einreiht, damit zeigt Jesus, ich mache mich zu einem von euch, ich mache mich mit euch Sündern gemein sozusagen, ich nehme alle eure Sünde auf euch und ich gehe an eurer Statt in diesen Tod hinein, steigt in das Wasser und dann der Aufstieg aus dem Wasser ist Symbol für seine Auferstehung und damit hat er eben in diesem symbolischen Zeichen seine eigene Sterben und Auferstehen vorweggenommen und der wahren Taufe, die er dann schenken wird, ihren Sinn gegeben.
Am Ende dieser Geschichte steht die Taube, die vom Himmel, vom Himmel herabkommt. Es gibt immer wieder die Meinung unter den Gelehrten, das taucht immer mal wieder auf, entweder so verklausuliert oder tatsächlich ausgesprochen, dass in dem Moment, also alle, die jetzt nicht wissen, was ich meine, die Taufe findet statt, Jesus taucht aus dem Wasser wieder auf und vom Himmel kommt der Heilige Geist in Form einer Taube und man hört vom Himmel eine Stimme, die sagt, dies ist mein geliebter Sohn. Und es gibt immer wieder, oder glaube ich, wenn man in einem Bibelgesprächskreis ist, könnte man ganz schnell auf die Idee kommen, dass in diesem Moment Jesus zu Gottes Sohn geworden ist. Also man könnte es fast übertreiben und sagen, da war ein Mensch, der alles richtig gemacht hat und dann hat Gott ihn also sozusagen damit belohnt, indem er ihn zu seinem Kind gemacht hat. Das ist natürlich Quatsch. Also das geht nicht. Entweder Jesus war so wie, also dann würde die Bibelstelle, die wir gerade zitiert haben, keinen Sinn machen, dass der Johannes im Bauch seiner Mutter hüpft, weil er den Messias im anderen Bauch der anderen Mutter erkannt hat. Aber nichtsdestotrotz, welche Bedeutung hat das in diesem Moment, der Heilige Geist in Form der Taube vom Himmel herabkommt? Was sozusagen, ist das auch nochmal etwas, eine Prolepsis, also eine symbolische Vorwegnahme von etwas, was uns alle betrifft, oder hat das nochmal eine gesonderte Bedeutung? Was meinen Sie, Frau Herrmann?
Also es ist eine super Frage und erstmal eine ganz, ganz wichtige Richtigstellung, die Sie da gerade gemacht haben, weil ich staune doch, wie weit verbreitet diese Häresie ist. Also wir haben ja gerade, ich weiß nicht, wie es Ihnen ging, Sie hatten wahrscheinlich ganz orthodoxen Religionsunterricht, weil Sie Ihren Vater hatten. Aber als ich Kind war, das war natürlich volle Krisenzeit nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, da war in der katholischen Kirche wirklich ein Riesenchaos.
Drunter und drüber,
genau. Ja. Und da gab es viele Religionslehrer, die an gar nichts mehr geglaubt haben und die ganzen Thesen aus dem 19. Jahrhundert aufgegriffen haben, aber die gar nicht aus dem 19. Jahrhundert stammen, sondern in dem Fall schon Häresien sind, die es im 4. Jahrhundert schon gab,
ja,
und so.
Ganz genau.
Aber ich war eben ganz überrascht. Neulich hatte ich einen meiner Studenten, der in Korea sein Grundstudium gemacht hatte, und er sagt mir in der Matthäus-Vorlesung, ja, aber Jesus hat doch erst bei seiner Taufe kapiert, dass er der Messias ist. Mir ist der Mund offen stehen geblieben, weil ich dachte, so ein Quatsch hat man nur noch in den 70er Jahren gelernt.
Naja, gut, ja, aber das bleibt natürlich eine spannende Frage, die Frage nach dem Messias-Bewusstsein. Also sozusagen ist die, das ist ja schon, also natürlich ist das, wundert mich jetzt auch, dass er das so sagt, aber trotzdem ist ja, also es sind ja zwei Fragen. Die Frage ist, auf der seinsmäßigen Ebene wird er in dem Moment Gottes Sohn? Und die zweite Frage ist, wann wird ihm bewusst, dass er Gottes Sohn ist? Das sind ja zwei entkoppelte Fragen, oder zumindest zwei separate Fragen.
Ja, also beginnen wir mal mit der wichtigen, nämlich der seinsmäßigen oder der noch wichtigeren. Ja. Weil Sie gerade gesagt haben, dann würde ja die Sache mit Johannes dem Täufer schon keinen Sinn machen. Aber was noch weniger Sinn macht, wenn er nicht Gottes Sohn ist von aller Ewigkeit her, ontologisch, dann kann er keinen von uns von der Sünde erlösen, weil dann wäre er im gleichen Spinnennetz gefangen wie wir alle, nicht? Yep. Kein Sünder kann einen anderen Sünder erlösen.
Yep.
Also deswegen, entweder er ist Gottes Sohn von aller Ewigkeit her, oder er ist genauso eine arme Wurst wie der Rest von uns. Vielleicht ein bisschen heiliger und ein bisschen so asketischer wie ein Buddha oder so, aber sicher nicht Gottes Sohn.
Ja.
Die Frage nach seinem
Und es wäre eine völlig verquerte Lehre vom Menschen und eine völlig verquere Lehre von der Sünde, weil man dadurch annehmen könnte, im Menschen wäre das Potenzial, sich so perfekt verhalten zu können, dass Gott einen sogar als den eigenen Sohn annimmt. Und das hatte eben in den 70er Jahren, war natürlich bei uns Protestanten genauso, könnte man auch sagen, Krisenzeit, weil in dieser Zeit auch immer wieder durch die großen Herausforderungen der Zeit und diese Sehnsucht, etwas tun zu wollen, eine Lehre von Christus geboren oder sozusagen wiedergeboren, die ganz stark ethische Züge und ganz, also sozusagen die menschliche Seite ganz stark betont hat, in dem Sinn einer Ethik für uns heute. Und auch da kam immer wieder so diese uralte Häresie zum Vorschein, dass es doch sein könnte, dass Jesus schlicht und ergreifend ein vorbildlicher Mensch war und eben beispielsweise diese Stelle, dass dann der Heilige Geist kommt, im Prinzip Gottes Bestätigung war, was für ein herausragender Mensch Jesus war. Das, wie bei allen Häresien, das ist alles gut gemeint, ist natürlich aber letztendlich eine Katastrophe für den Gläubigen. Weil das Einzige, was wir dann, also es gibt zwei Outcomes von solchen, von, zum Beispiel von einer solchen Häresie, nämlich entweder Utopismus, dass man denkt, sozusagen, es ließe sich hier auf der Erde in unserer Lebenszeit das Vollkommene erreichen und das noch viel Schlimmere, das, was zu den größten Katastrophen im, in der Zeit der Menschheit geführt hat, ist, wir könnten das tatsächlich tun. Und es liegt wirklich in unserer Hand, das Richtige, das komplett Richtige zu machen. Und das komplett Richtige ist natürlich das, was ich als komplett richtig erkannt habe. Und die anderen müssen da halt jetzt mitziehen und wenn sie das nicht machen, dann haben wir dafür zu sorgen. Und das sind genau die Dinge, die immer in der Katastrophe enden. Und genau deswegen betonen die Gegner von Häresien dann immer eben Gottes Wirken und die Unterschiedenheit des Menschen von Gott und natürlich auch die Abhängigkeit des Menschen von Gott. Und das spielt natürlich bei dieser, bei diesem Moment von Jesu Taufe im Hinblick auf uns eine ganz entscheidende Rolle.
Ja, und also Sie haben das gerade sehr schön gesagt, weil man könnte, also wenn es auf unsere Anstrengung hinaus liefe, dann wäre vielleicht noch die mildeste schlechte Nachricht, dass es auf Selbsterlösung hinausläuft.
Ja.
Womit ja viele Menschen leben, gell? Also diese ganze Menschen, die sich asiatischen Religionen zuwenden, die dann ganz bereit sind, mehrere Wiedergeburten zu durchlaufen, die sind irgendwie auch bereit, Anstrengungen zu machen, um sich selbst zu erlösen. Wohinter sich irgendwie auch der menschliche Stolz versteckt, ich will mir nicht helfen lassen, ich will das schon lieber selber hinkriegen. Aber die viel schlimmere Folge ist genau die, die Sie gesagt haben, dass es nämlich dann letztlich in eine Tyrannei hineinläuft, weil dann gibt es einen, der bestimmt, was das Beste ist und, und der Rest, wer da nicht mitmachen will, der muss der guten Sache geopfert werden und das haben wir ja im 20. Jahrhundert genug gesehen.
Ja.
Deswegen ist es eben, daran sieht man wieder, wie wir letzte Stunde schon aufgehört haben, Häresien haben eine echte Wirkung auf die Politik, auf unseren
etwas,
Alltag.
Ganz genau. Ja. Also wir versuchen jetzt mal weiterzukommen. Was sagt uns die Taube und der Heilige Geist? Worum geht's
erstens
da?
Erstens dieses Symbol, das sich öffnet, der Himmel, ist total wichtig, weil, also im Matthäus bin ich jetzt nicht so zu Hause, aber im Markus-Evangelium ist das wunderschön. Das Wort für das sich öffnen des Himmels kommt bei Markus nur zweimal vor und zwar ganz bewusst an zwei verschiedenen, an bewusst gewählten Stellen, die aufeinander verweisen. Da riss der Himmel auf, weist voraus auf das Sterben Christi. In dem Moment, wo er stirbt, reißt der Tempel im Vorhang in zwei. Das ist der Vorhang, der das Allerheiligste trennt vom Rest des Tempels. Und hinter dem Vorhang ist die Gegenwart Gottes. Also das, und, also das Symbol des Vorhangs im Tempel ist,
dass Gott und Welt getrennt sind.
Genau, und es, also auch, das spielt jetzt wieder auf Genesis 2 an, als Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben werden, steht ja dann der Cherub vor dem Paradies. Also es gibt keinen Rückweg zu Gott. Das ist abgesperrt. Ja. Und im Tempelvorhang von Jerusalem, der war geschmückt mit zwei riesigen Cherubim, um zu zeigen eben, Mensch, da kannst du nicht durch. Und jetzt reißt das in zwei und damit ist ausgesagt, durch das Sterben Jesu haben wir wieder Zugang zu Gott. Und indem Markus das gleiche Bild für den Himmel benutzt bei der Taufe Jesu, ist eben genau das angedeutet. Durch das, was die Taufe Jesu anzeigt, wird genau das geschehen. Letztlich, der Himmel reißt auf und ihr habt wieder Zugang zum Vater. Und was passiert? Der Geist kommt in Form einer Taube, also sichtbar, herab. Bild für die Ausgießung des Heiligen Geistes, auch Folge von Tod und Auferstehung, Himmelfahrt Jesu. Jetzt wird der Geist wieder über die Menschheit ausgegossen, aber er wird eben zuerst ausgegossen auf die Menschheit Jesu. Also hier muss man jetzt total vorsichtig sein, weil...
Aber nicht in dem Sinne, dass er hat, auch vorher war ja der Geist Gottes schon auf ihm. Ja.
Genau, das ist eben das, wo ich jetzt gesagt habe, muss man vorsichtig sein.
Ach so,
weil
genau.
Jesus ist natürlich als der Mensch gewordene Logos von aller Ewigkeit her mit dem Geist gesalbt.
Ja.
Und Maria empfängt ihn durch den Heiligen Geist in ihrem Leib. Ja. Also er selbst ist von Anfang an mit diesem Geist immer verbunden. Aber es gibt ein Mysterium in dieser Stelle, weil seine Menschheit ist es, die die wir den Geist durch die Erbsünde oder Ursünde verloren haben, er ist das Instrument, seine Menschheit ist das Instrument Gottes, um uns mit dem Heiligen Geist zu erfüllen.
Ja.
Und insofern gibt es hier ein ganz starkes Bild bei seiner Taufe, das meines Erachtens vom Alten Testament vorbereitet wird. Denn wir lernen aus dem Alten Testament, was ein Messias ist. Also was ist der gesalbte Gott des Messias? Heißt auf Hebräisch gesalbt und auf Griechisch Christus. Deswegen wissen wir schon vom Alten Testament, warten wir schon auf diesen Christus, den Gesalbten. Und im Alten Testament sind zwar auch Priester und Propheten gesalbt, aber die hauptgesalbte Person, auf die wir warten, ist ein Königssohn, der Sohn Davids. Und wenn ein König seine Mission antritt, dann wird er zum König gesalbt. Daher ja. haben wir jetzt wieder dieses Problem. Theologie besteht nie nur aus Exegese, da kann man in die falsche Richtung laufen. Ja. Die Schrift gibt uns ganz oft starke Bilder, die dann die systematische Theologie, was ihr Fach ist, reinigen muss und differenzieren, nuancieren. Ja. Jesus selbst hat schon den Heiligen Geist, aber die Väter sagen, er empfängt hier stellvertretend für die Menschheit den Geist in seiner Menschheit, damit dann der Geist von ihm her auf uns ausgegossen werden kann. Und das Kommen des Geistes signalisiert, jetzt beginnt seine messianische Sendung. Also er lebt ja vorher schon 30 Jahre in Nazareth, aber da wirkt er nicht als Messias. Jetzt, zu Beginn seines öffentlichen Wirkens, geschieht diese vom Vater her kommende Salbung zum Messias, also zu diesem Christus. Und wenn man das Alte Testament gut kennt, dann weiß man genau, was der Christus jetzt machen muss. Er muss in der Kraft des Geistes den Feind besiegen. Er muss den Tempel wieder aufbauen und dann die Gegenwart Gottes in den Tempel zurückbringen. Und das ist genau das, was wir Jesus jetzt tun sehen. Kaum, dass der Geist ihn gesalbt hat, geht er raus und sucht den Teufel in seinem Hauptquartier auf in der Wüste.
Ja, genau.
Genau, also man sieht im Leben Davids ist das sehr schön vorausgebildet, aber Jesus geht in die Wüste, besiegt den Satan, auch schon wieder, das ist jetzt schon ganz klar, wozu er gekommen ist. Dann geht er durchs ganze Land und treibt in jeder Synagoge Dämonen aus, heilt Kranke, alles in der Kraft des Geistes.
Ja.
Besiegt dann schließlich den Satan endgültig am Kreuz und in seiner Auferstehung durch die, wie soll man das sagen, durch die Neuschöpfung, ja. Genau. Denn Johannes sagt ja, Jesus reißt diesen Tempel nieder und in 3 Tagen werde ich ihn wieder auferrichten. Ja. Der auferstandene Leib Christi ist jetzt der erste Stein, das erste Glied des neuen, lebendigen Tempels, den zu bauen er gekommen ist. Und am Pfingsttag wird dann der Geist in diesen ganzen Tempel hinausgegossen. Also jetzt kehrt die Gegenwart Gottes zum ersten Mal
ganz
zurück
genau.
auf die Welt, in den lebendigen Tempel, in die Kirche.
Ganz genau, ja. Und ich denke, zum Verständnis für sozusagen den Gläubigen, der einfach sozusagen die Heilige Schrift erstmal dazu nimmt, um das Leben mit Jesus führen zu können, ist es, glaube ich, auch noch als letzten Punkt, bevor wir weitergehen, glaube ich, auch einfach nochmal wichtig, deutlich zu machen, in den Evangelien gibt es einen sehr eindeutigen Unterschied zwischen dem Leben Jesu und dem öffentlichen Wirken Jesu. Also Jesus beginnt ja ab einem bestimmten Punkt für alle sichtbar zu wirken. Und seine Taufe ist der Beginn des öffentlichen Wirkens. Da ist er ja schon 30 Jahre alt oder 29. Mhm. So, ne? Mhm. Und ich glaube, das ist eben auch nochmal einfach nur wichtig zu verstehen, dass eben beispielsweise in diesem Moment die Taube kommt, etc., diese Stimme zu hören ist. Das hat etwas damit zu tun, dass eben Jesus oder dass in der Heilsgeschichte es irgendwann einen Punkt gibt, wo eben für alle sichtbar Dinge passieren sollen, ja? Und deswegen, das kann auch noch ein Grund sein, warum eben in diesem Moment die Taube kommt, die Stimme vom Himmel und so weiter, dass es eben auch eine Rolle spielt, dass eben in diesem Moment Menschen erreicht werden sollen, Menschen es sehen sollen, was eben beispielsweise für diese Beziehung zwischen Johannes und ihm, als sie ungeboren waren oder dann eben Kinder waren, das hatte eine andere Bedeutung. Und eben dieser Beginn des öffentlichen Wirkens, das ist eben, das spielt eine Rolle. Ab diesem Moment sollen Menschen das sehen und sollen Dinge einen Eindruck machen. Davor war das noch nicht dran. Nee, und das spielt vielleicht auch noch eine Rolle fürs Verständnis.
Sendung. Ja, also ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass es nicht nur darum, weil Gott hätte ja, der Vater hätte den Sohn ja auch unsichtbar salben können und sagen, so, jetzt beginnt deine Sendung, gell? Aber Gott wollte das vor den Augen von ganz Israel machen. Ist auch so ein interessantes Zusammenspiel zwischen Gott und Johannes, dem Täufer, weil im Johannesevangelium sagt, wird der Johannes der Täufer gefragt, wer bist du? Bist du der oder der oder der? Und sagt, nein, ich bin gekommen, um das Volk mit dem Messias, um dem Volk den Messias offenbar zu machen. Und an anderer Stelle sagt er, ich bin gekommen, um das Volk für ihn bereit zu machen. Also in gewisser Weise muss man sich vorstellen, dass Johannes dort schon eine ganze Menge Volk angesammelt hatte. Und Gott, jetzt kommt Jesus und jetzt ist es tatsächlich der dreifaltige Gott, der sich offenbart, weil das muss ja alles nicht sein. Aber es kommt die Stimme vom Himmel. Also der Geist wird sichtbar und es kommt eine Stimme vom Himmel. Damit haben wir die drei göttlichen Personen. Jesus, der da unten steht, der Geist, der kommt und der Vater, der spricht. Und der Vater spricht, auch kein Zufall, was er sagt. Das Erste, was er sagt, ist, dies ist mein geliebter Sohn. Das kommt im Alten Testament nur an einer Stelle vor, diese genaue Redewendung, nämlich im Buch Genesis 22, als Gott zu Abraham sagt, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, deinen geliebten Sohn und bringe ihn auf den Berg da, den ich dir zeigen werde. Und der jüdische Gelehrte mit dem Namen John Levinson, der in Harvard lehrt, sehr beeindruckender Mann, hat ein Buch geschrieben über die Tod und Auferstehung des geliebten Sohnes im Alten Testament. Und vollzieht da so nach, es gibt so ein Muster im Alten Testament, dass der Geliebte, der Auserwählte, auch auf geheimnisvolle Weise immer einem symbolischen Tod unterworfen wird. Und dann sagt dieser John Levinson, der nicht glaubt, dass Jesus der Messias ist, sagt er, wenn ein Jude dann, also wenn jemand, der das Alte Testament gut kennt, dann im Matthäusevangelium liest, dies ist mein geliebter Sohn, dann weiß er ganz genau, das ist der neue Isaak, der wird sterben müssen. Und er wird auferstehen. Und dann kommt dann ist der zweite Halbsatz, an dem ich meinen Gefallen gefunden habe. Das ist ein Zitat aus Jesaja Kapitel 42, Vers 1, wo Gott seinen Knecht vorstellt. Ja, es gibt im Buch Propheten Jesaja gibt's diese vier berühmten Gottesknechtslieder, genau, über eins haben wir, glaube ich, schon mal gesprochen, das kommt dann am Karfreitag immer vor. Aber er stellt eben, im ersten Lied wird er vorgestellt, als dies ist mein Knecht, an dem ich Gefallen gefunden habe. Und somit in diesem einen Satz sagt die Stimme aus dem Himmel, hier ist der neue Isaak, damit weiß man, er wird sterben. Und er ist der Gottesknecht, das heißt, er ist derjenige, der auf den die Völker warten, die Inseln warten, der Israel zum Licht für die Nationen machen wird und ganz wichtig, der die Sünden auf sich nehmen wird, an unserer Stadt sterben wird, damit wir leben können. Das ist alles in diesem einen Satz schon ausgesagt.
Alle Menschen, die sich fragen, warum um alles in der Welt soll ein angehender Priester oder ein angehender Pfarrer in der lutherischen Gemeinde, nie in seinem Leben, wenn er mit seinen Konfirmanden unterwegs ist, wird er Hebräisch oder Griechisch oder Latein benötigen. Genau das ist der Grund, warum die alten Sprachen Teil des Theologiestudiums sind. Weil, also das ist keine Pflichtübung, sondern das dringt in die tiefste Tiefe der sozusagen des Gotteswortes ein. Allein diese beiden Entdeckungen, dass eben bestimmte hebräische Wortverbindungen nur oder sozusagen Wortverbindungen, die im Hebräischen und Griechischen dann sich aufzeigen lassen, eigentlich nur zweimal vorkommen. Und der Bogen, den genau das zieht, das ist der Grund, warum einer, der andere im Glauben anleiten soll, gut daran tut, zumindest einmal in seinem Leben Hebräisch gelernt zu haben. Denn das ist wirklich der Kern von dem, was Leben mit Gottes Wort bedeuten soll oder bedeutet. Und ich glaube, das ist also jetzt zum Beispiel diese Verbindung von Genesis, Jesaja und beispielsweise eben dem Taufmoment von Jesus großartig. Ich würde zum Abschluss der heutigen Folge bei der Taufe Jesu noch einen Schritt weitergehen, weil das immer wieder neu etwas ist, was mich fasziniert. Jesus selber tauft nicht. Also der, jetzt mal ganz liberal gesprochen, der Gründer der Religion, die tauft, tauft nicht.
Ja, und damit sind wir wieder bei dem Punkt, den wir, glaube ich, vor der vorletzten Sendung besprochen haben,
ja,
dass die Sakramente letztlich etwas sind, das der auferstandene Herr vermittels seiner Kirche spendet. Also, das fällt in eins mit der faszinierende Tatsache, dass Jesus selbst nur gesprochen hat, kein einziges Wort geschrieben hat, außer einmal in den Sand. Ja? Jedes Wort, das er gesprochen hat, hat er ins Herz dieser 12 Apostel hineingesprochen.
Ja.
Ihnen hat er seine Vollmacht weitergegeben, das ganze Paschamysterium zugänglich zu machen. Also das ist ja das Spannende an den Sakramenten. Durch die Sakramente können, auf Englisch würde man sagen, we tap into, nicht? Können wir die Kraft des Paschamysteriums anzapfen. Und das wichtigste erste Sakrament, durch das wir die Kraft des Paschamysteriums anzapfen, ist die Taufe. Aber das wird eben durch die Kirche gespendet.
Ja.
Weil, ja, im Sakrament haben wir, ist es der auferstandene, zur Rechten des Vaters erhöhte Herr, der jetzt vermittels seines fortlebenden Leibes, der die Kirche ist, sein Werk fortsetzt.
Ja.
Aber eben nicht alleine, sondern gemeinsam mit seinem Leib der Kirche.
Das heißt, dieser polemische Satz, ist glaube ich auch so ein 70er-Jahre-Satz, oder er ist älter, wer weiß, aber ich glaube, das ist so ein ganz typischer Satz aus solchen Zeiten. Jesus predigte das Reich Gottes, was gekommen ist, ist die Kirche.
Diese Heresie kommt aus dem 19. Jahrhundert.
Ach so, ist das so alt?
Ja, ich weiß nicht, ob Harnack das gesagt hat oder ein Franzose mit dem Namen Loisy.
Das könnte tatsächlich sein, ja, das
könnte
sein.
Also zumindest hat Loisy hat versucht, Harnacks Thesen zu beschneiden oder zurückzuweisen und hat diesen Satz geprägt. Christus predigte das Reich Gottes und gekommen ist die Kirche. Und nichts könnte weiter von der Wirklichkeit entfernt sein.
Es verfängt natürlich sofort, weil es natürlich die Stimmung aufnimmt, dass in der Kirche andauernd Fehler passieren. Und natürlich die Kirche kontrastiert, also die Realität der Kirche kontrastiert natürlich das Leben Jesu. Kann ja gar nicht anders sein. Und dieser Satz nimmt das so scheinbar tiefgründig auf, ist aber eine am Ende nur despektierliche Herabsetzung von dem, was Jesus selber nicht nur ins Leben gerufen hat, sondern wovon wir ja seit mehreren Folgen sagen, dass es Jesu irdisch-historische Existenzform ist. Und damit genau, und das zeigt sich beispielsweise eben genau an diesem Punkt, nicht nur eben der Sakramente im Allgemeinen, sondern eben so, wie Sie es jetzt gerade gesagt haben, ganz konkret am Beispiel der Taufe, dass eben nicht durch Zufall irgendetwas dann nach dem Tod von Jesus passiert ist, sondern dass zum ewigen Ratschluss Gottes, also zur Heilsgeschichte, die Kirche gehört. Also das ist kein lapidarer Zusammenfall von Umständen in profaner Geschichte, sondern dass die Kirche ist, und jetzt müssen wir lange diskutieren, was die Kirche ist, aber sozusagen, dass mit Pfingsten der Leib Christi entsteht. Mhm. Oder zusammengerufen wird aus allen Völkern. Mhm. Das ist im Handeln Jesu angelegt und oder das gehört zum Wesen des göttlichen Handelns in dem Schicksal Jesu Christi. Mhm. Und das zeigt sich eben beispielsweise an dem Fakt, dass Jesus selber nicht tauft, sondern sagt, das werden die Apostel tun. Oder das werden oder was heißt die Apostel? Das nach mir wird getauft. Mhm. Wer zu mir gehören will, der wird durch die Taufe hineingenommen. Mhm.
Er hat das Heil gewirkt, aber das Heil weiterzugeben, ist den Menschen zugänglich zu machen. Das hat er komplett seinen Jüngern überlassen und das ist jetzt der Auftrag.
Und ich finde auch da gibt es nochmal so einen, finde ich, sehr interessanten Zusammenhang zur Genesis und eben zu der zu dem Bild von Schöpfung und neuer Schöpfung, dass nämlich dass es eben auch einen Punkt eben gibt, wo der Mensch an der Schöpfung beteiligt wird, nämlich an der an der Erschaffung neuen Lebens. Also das Einzige, wo Gott im Prinzip den Menschen teilhaben lässt an seinem Schöpfungswerk, ist die Fortpflanzung, also die sozusagen die also die Schaffung des neuen Menschen, um jetzt mal in so einer Typologie zu bleiben. Mhm. Und eben genauso lässt Gott eben den Menschen im Sinne der Heilsgeschichte Anteil haben an der neuen Schöpfung, die eben durch die Sakramente geschieht. Mhm. Und das sind, also ich versuche immer in den Bibelwochen und Gesprächskreisen irgendwie deutlich zu machen, dass auch sowas kann man immer schnell abtun als so eine nette Beobachtung. Also so, ach, das ist ja witzig, dass sowas schon mal vorkommt. Aber es ist viel mehr als das. Also diese Querverweise und Zusammenhänge in unserer Heiligen Schrift, die sind nicht dazu da, um den Muslimen gegenüber zu zeigen, dass wir die bessere Heilige Schrift haben, weil da so viel irgendwie zueinander passt, sondern das existiert, damit das Geheimnis Gottes sozusagen sich Bahn brechen kann unter uns.
Ja. Ja? Ja. Und es wäre, also es würde ja, so was Sie jetzt angesprochen haben mit der Kirche und dass Jesus die Kirche wollte und durch die Kirche rettet, das alles ergibt sich ja schon aus dem Alten Testament, dass ganz eindeutig ist, Gott rettet uns nicht einzeln, wie man so einzelne, wir ein Riesenschiffsbruch und jetzt stellt sich Gott schmeißt uns allen so einzelnen Rettungsreifen hin, sondern er beginnt ja mit dem, er ruft einen, diesen Abraham, aber diesen Abraham macht er zu einer Familie, dann macht er dessen Nachkommen zu einem Volk und mit diesem Volk geht er einen Bund ein. Und es ist ganz eindeutig schon im Alten Testament, du wirst gerettet, wenn du ein Nachkomme Abrahams bist. Und dann, ganz wichtig, zum Volk dazu zu gehören. Und dann wird schon im Alten Testament immer gesagt, irgendwann werden die Heiden den Gott Israels erkennen. Mhm. Und dann werden sie alle gemeinsam in Jerusalem Gott anbeten. So dass dieses irdische Jerusalem ist natürlich ein alttestamentliches Symbolbild für diesen einen zentralen Ort, wo Gottes Tempel stand.
Ja.
Und wenn Jesus jetzt herkommt, und das ist ganz interessant, ich habe zufällig letzte Woche lauter Videos mir angeschaut von jüdischen Messias-Erwartungen. Und die haben alle, die sagen, der Messias ganz eindeutig, der muss das zerstreute Volk Israels sammeln. Und es ist genau das, was Jesus tut in den Evangelien. Ja. Daran sieht man seine Intention, die alttestamentlichen Prophetien zu erfüllen und diese Kirche zu gründen, die auf Griechisch kein anderes Wort benutzt, ich glaube, darüber haben wir schon mal gesprochen, das Wort Kirche im Neuen Testament ist eine direkte Übernahme der alttestamentlichen Selbstbezeichnung des Volkes Israels. Und damit ist Jesus macht lauter Symbolhandlungen, durch die er zeigt, ich rekonstituiere, wie sagt man das? Ich rekonstituiere das alttestamentliche Volk Israel. Mhm. Und dann nach meinem Tod, also indem er die 12 beruft, ja, da wird schon deutlich, er versteht sich als Vater des neuen Volkes. Genauso wie Jakob 12 Söhne hatte, da ruft er 12 Apostel und geht eben in die sogenannte Diaspora, also nach Galiläa und nach Samaria und so weiter. Und durch seinen Auftrag, dann in die ganze Welt hinauszugehen, wird auch klar, jetzt ist der Moment gekommen, das ist ganz stark in Matthäus, jetzt sind alle Verheißungen an Israel erfüllt. Jetzt ist der Nachkomme Abrahams gekommen, durch den alle Völker der Erde Segen erlangen werden. Und deshalb geht jetzt zu den Heiden und tauft sie und integriert sie in mein Volk.
Ja. Ja. Und damit schließen wir jetzt und nähern uns bei der nächsten Folge der Taufe, wie sie die Kirche praktiziert, an. Denn es ist auch interessant, aber das jetzt nur einfach als Information zum Schluss, dass Jesus, wenn, also sozusagen, manchmal fällt das erst auf, wenn man es ausspricht, Jesus sagt ja nicht, nachdem er den Blinden geheilt hat oder nachdem er die blutflüssige Frau geheilt hat oder kurz bevor er ans Kreuz geht, sondern Jesus sagt erst in dem Moment, wo er auferstanden ist, und zwar als letztes, bevor er in den Himmel auffährt, dass nun die anderen die Aufgabe haben zu taufen. Und was das auf sich hat, das klären wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bleibt gespannt auf das, was kommt. Bleibt gesegnet und behütet und vor allem bleibt im Gespräch. Frau Herrmann, Sie haben das Schlusswort.
Oh weh.
Oder den letzten Gruß.
Ja, also einen herzlichen Gruß aus Jerusalem, der Ort, wo alles passiert ist. Und ich verspreche, wenn ich das nächste Mal zum Kalvarienberg gehe, dann werde ich für alle Hörer dieses wunderbaren Podcastes beten.
Oh, wenn das nichts ist. Bis zum nächsten Mal.
Alles Gute, Gottes Segen. Thank you.